Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung, die sich mit Blick auf diese Gäste trotz der späten Uhrzeit sehr, sehr lohnt. Denn Katrin Klüber-Ashbrook ist bei uns, wirklich gute Kennerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die jetzt erstmals in einem, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Buch detailliert beschreibt, wie weit der Umbau Amerikas unter Trump bereits vorangeschritten ist, wie schnell, wie weit, vor allem wie tief hinein in die Institutionen das geht, ist tatsächlich erschreckend zu lesen. Und das Buch ist immer da, finde ich, besonders gut, wo sie tiefe Einblicke gibt in das Denken der Leute, die all das umsetzen. Das von Stephen Miller beispielsweise oder Russell Fulte, den Chef von zehntausenden Regierungsangestellten, der sagt, Zitat, ich will diese Beamten traumatisieren. Ich will, dass sie morgens aufwachen und nicht mehr zur Arbeit gehen wollen. Das ist das Denken. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, traumatisch. Und da kommt Florian Flade ins Spiel, einer der besten Investigativreporter des Landes. Traumatisch könnte es auch für alle anderen bald werden. Denn wenn es stimmt, was er über die neue Macht der Geheimdienste, aber auch insbesondere über die Macht der Einwanderungsbehörde ICE berichtet, deren Etat mittlerweile höher ist als der des FBI, und man könnte auch sagen höher als der spanische Verteidigungsetat, muss man sich mal klar machen, dann wird klar, dass das der direkte Weg in den totalen Überwachungsstaat werden könnte, wie ihn George Orwell in 84 oder 1984 tatsächlich beschreibt. Noch ist er das nicht. Aber die neuen Technologien eröffnen gigantische Möglichkeiten für autoritäre Politiker. Und genau darüber wollen wir unter anderem reden. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend Ihnen beiden. Und weil wir schon Florian Flade bei Geheimdiensten sind, kleiner Einschub, Spionage-Krimi in Berlin. Letzte Woche ist dort eine russische Spionin verhaftet worden, festgenommen worden. Die Bundesregierung hat auch einen russischen Militärattaché ausgewiesen. Da sehen wir die Frau im Bild. Ist es die Frau, die da hinten sitzt, ja, in der zweiten Reihe, ja? Die ist das?
Genau.
Okay. Was ist das für eine Geschichte? Und vielleicht vor allem, was ist die Geschichte dieses Fotos? Also wusste man, dass das eine Agentin ist?
Das wusste man zu dem Zeitpunkt. Das Bild ist entstanden im Dezember im Haus der deutschen Wirtschaft. Eine Veranstaltung, bei der der Bundeskanzler und Herr Zelensky anwesend waren. Zu dem Zeitpunkt war diese Dame schon unter Beobachtung. Es liefen schon Ermittlungen. Das BKA hat sie beobachtet, auch während dieser Veranstaltung. Die war also die ganze Zeit über.
Das heißt, das war an dem Tag, an dem wir auch Zelensky zum Interview getroffen haben, ja? An dem Tag muss das gewesen sein.
Genau.
In Berlin.
Genau.
Das heißt, mal ganz kurz. Also, wieso sitzt die so nah dran? Also, ich habe ja die Sicherheitsstufe rund um Zelensky, Sicherheitsstufe 0, nochmal eine Stufe höher als die des deutschen Bundeskanzlers, mitgekriegt. Wenn man das weiß, warum sitzt die da so nah dran?
Also ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, da hat nie irgendwie ernsthaft eine Gefahr bestanden, weil man nicht davon ausgehen konnte, dass diese Frau Herrn Zelensky etwas Böses wollte oder Herrn Merz in dem Fall. Es gibt natürlich auch Sicherheitskontrollen bei diesen Veranstaltungen.
Ja,
sie war nun mal eingeladen, dann kann sie da auch hingehen. Und man hat das offenbar von Seiten der Ermittler als noch nicht so schwerwiegend betrachtet, dass man sie vorher hätte festnehmen müssen. Und sie ist ja auch erst letzte Woche festgenommen worden. Und ja, dann beobachtet man halt mal, was sie da so treibt auf den Veranstaltungen, wenn sie dort trifft.
Mhm. Wenn wir jetzt in dieser Welt schon drin sind, Sie sagen, es hat der BND war es, ja, oder der Verfassungsschutz?
Der Verfassungsschutz, die Spionageabwehr.
Die haben das gemacht.
Ja.
Das heißt, das waren wir selber.
Ja.
Das heißt, wir können es auch ohne die Amerikaner, oder?
Ja, deutsche Behörden können es auch ohne die Amerikaner oder ohne die Israelis.
Weil das ist ja die gute Nachricht an der Geschichte, dass wir es mal selber gemacht haben.
Ja, das geht. Das kriegt man schon hin. Und die Frage ist, ob das in Zukunft vielleicht öfter nötig sein wird, weil nicht mehr so viele Informationen zum Beispiel aus den USA kommen werden. Aber in dem Fall haben das die deutschen Behörden ermittelt.
Aber noch mal ganz kurz, der russische Geheimdienst, dieser GRU, dieser Militärgeheimdienst, der ist ja eigentlich sehr alt, ne?
Ja.
Und groß. Wie muss man sich das vorstellen? Ich kenne den FSB, den Nachfolgeorganisation von KGB.
Ja.
GRU ist der militärische Abschirmdienst und dann gibt es noch den SWR, ne? Das ist doch der Auslandsdienst,
quasi die russische Form der CIA oder der russische BND, könnte man sagen.
Ja.
Also der KGB wurde in den 90er Jahren quasi aufgelöst und aufgesplittet in zwei Teile. Den FSB, heute für das Inland, für die Grenzen zuständig. Ja. Dann gibt es den SWR, der fürs Ausland zuständig ist, vor allem politische Informationen beschaffen soll. Und es gibt den militärischen Dienst, der interessanterweise, also die GRU, viel älter ist als der KGB, immer existiert hat, immer im Konkurrenz Verhältnis stand auch zum KGB.
Das ist ja auch so gewollt, ne? Dass man konkurriert.
Ja, das gerade im russischen System lässt man die Dienste dann oft auch gegeneinander arbeiten laufen. Und guckt. Ja. Bei Putin war es wohl auch so, dass er viele Jahre lang vom GRU nicht so viel gehalten hat. Die haben das wohl in Georgien 2008 aus seiner Sicht nicht so gut gemacht. Und mittlerweile ist es wohl einer der Dienste, die er total toll findet, weil sie spektakuläre Dinge weltweit tun. Die sollen auch diesen russischen Ex-Spion Skripal vergiftet haben in Salisbury 2018. Ja, sie sollen einen bulgarischen Waffenhändler angegriffen haben, einen Anschlag verübt haben. Sie sollen den Bundestag gehackt haben bis ins Postfach.
Ach, das waren alles
von Angela
die?
Merkel. Das war alles die GRU. Ja.
Okay. Interessant. Katrin Klüver-Eschbruck hört sehr aufmerksam zu. Und ich habe es vorhin gerade erwähnt, in dem Buch geht es auch genau darum, die Macht dieser Dienste. Sieht man auch daran, wie sehr sich das Land verändert, wenn man sich anschaut, wie unglaublich die Macht dieser Dienste aufwächst, gerade in Amerika. Was hat sich in Amerika diesbezüglich verändert? Ich habe nur diese irre Zahl vorhin zitiert, konnte das kaum glauben, aber Sie werden mir das gleich bestätigen. Mehr Geld, also ICE, die Einwanderungsbehörde, als das FBI.
Ja, und
mehr Geld als
das
spanische Verteidigungshaushalt.
Und in den Stunden wird es jetzt tatsächlich in Washington sehr interessant, weil es geht nochmal um eine Aufstockung von der Finanzierung von ICE. Und es ist wirklich so, wir haben in den letzten 12 Stunden nochmal gehört, dass der Krankenpfleger, der auf offener Straße auf diese tragische Art und Weise erschossen worden, Alex Pretty, der tatsächlich den Behörden schon bekannt war. Warum war er den Behörden bekannt? Und das schließt jetzt hier nahtlos an, weil eine Software, die Palantir für das Homeland, also das Innenministerium gebaut hat, Immigration OS, auch einen Ausbau innerhalb des Ministeriums vorgesehen ist, um den stolzen Preis von $285 Millionen. Und diese Software ist natürlich einerseits dafür da gewesen, vermeintlich Illegale zu erfassen und zu lokalisieren. Das war sicher der Grundauftrag. Aber was jetzt passiert, ist, dass über die Handykameras der ICE-Beamten Menschen, die protestieren, die ihre legalen Rechte,
ihre Bürgerrechte wahrnehmen,
abgefilmt werden, gespeichert werden, dass diese Daten zusammengeführt werden. Auch das ist vor 2 Wochen bekannt geworden mit den Sozialversicherungsnummern. Also hier soll ein gläserner Bürger entstehen, der verfolgt werden kann. Und Alex Pretty hatte eben schon mal einen solchen Vorfall mit ICE. Da ist eben eine Rippe gebrochen worden. Also die Fragen, die sich jetzt gerade besonders eben in der Investigation stellen, ist, hätte das gezielt sein können? Weil tatsächlich war Alex Pretty den ICE-Behörden sehr wohl bekannt, weil sie ihn schon zum gläsernen Bürger gemacht hatten.
Gläserner Bürger ist ein gutes Stichwort, Florian, wenn wir uns das mal anschauen, wie das sozusagen mittlerweile von beiden Seiten stattfindet. Ich habe in dieser Woche über das ganze Thema sehr viel gelernt. Also zum einen filmen die Demonstranten, laden es direkt in die Cloud hoch. Das für den Fall, dass das Telefon wegkommt oder geschreddert wird, kaputt getreten wird, ist das Ding aber trotzdem da, die Bilder. Die filmen auch, da sehen wir das, ne?
Genau.
Die mit Brillen filmen sie, mit Telefonen und so weiter. Warum filmen die? Es gab in dieser Woche einen ICE-Agenten, der sagte zu einer Frau irgendwo, ich glaube auch in Minnesota, wir legen von die so eine lustige kleine Datenbank an. Irgendwie so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Und sie hat sich dann echauffiert und etwas hysterisch gelacht und sagte, du willst mich ernsthaft in der Datenbank speichern? Mir sagten dann Leute, das ist gar nicht so, die haben diese Datenbanken noch nicht. Aber ist das der Plan, ist die Frage.
Also es gibt natürlich Datenbanken und zwar massiv viele Datenbanken in den USA, verschiedenste Dinge. Finanzdaten, Steuerdaten, Gesundheitsdaten, Sozialversicherungen, Führerscheindatenbanken.
Klar, das, was ein Staat alles hat.
Passagierdaten, Ein- und Ausreisedaten. So. Mhm. Und was passiert jetzt? ICE hat zunehmend die Möglichkeit, eben durch Firmen wie Palantir, diese Daten miteinander zu kombinieren und dadurch in einer nahezu Echtzeit-Überwachung Menschen zu lokalisieren, Menschen zu finden, zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in bestimmten Gegenden, bei bestimmten Firmen, an Arbeitsplätzen, wie auch immer, auf Menschen zu treffen, die sich illegal in den USA aufhalten. Und das können sie mittlerweile nahezu in Echtzeit. Das ist aufgrund dieser Datenanalyse, die da mit künstlicher Intelligenz
Weil die Software Datenbanken, große Datenbanken miteinander verknüpft.
Ja,
eine KI, die das sozusagen verbindet.
Weil ICE,
das ist neu.
Weil ICE immer mehr Zugriff bekommt, weil sie immer mehr Daten auch einkaufen. Sie kaufen zum Beispiel Werbedaten, nennt man die. Das klingt total harmlos, aber in Wahrheit ist das, was das Telefon den ganzen Tag über macht. Es hinterlässt Spuren, Tracking überall, bei allem, was wir so tun mit einem Smartphone. Und eigentlich ist das mal genutzt worden, um bessere, gezieltere Werbung auf Telefone und so aufzuspielen.
Sie interessierten sich für Outdoor-Klamotten, sie könnte dann, auch dieser Rucksack interessieren.
Genau. Ja. So ist es. Aber diese Datenhändler, diese Menschen, die diese Dinge erheben, die verkaufen sie mittlerweile auch an staatliche Stellen, weil die großes Interesse daran haben, weil man dadurch Bewegungsprofile erstellen kann.
Das heißt Meta zum Beispiel, der Mutterkonzern oder
das
die Holding
sind Unternehmen, die an
von,
diesen
von
Daten,
Facebook und Instagram,
die
an
haben diese Daten, großes Interesse haben und die bei den Datenhändlern regelmäßig einkaufen. Und ICE kauft sie auch selbst bei Datenhändlern. Das ist in Amerika erlaubt.
Können Sie das mal konkret machen? Wie geht das dann? Also weil man kauft irgendwo ein, man macht irgendwas, das kriegst du ja nicht zusammen. Was dann irgendwann von diesen Daten im Zweifel gegen dich verwendet werden könnte?
Ja, das ist, glaube ich, auch für Menschen, die sich damit im Detail nicht beschäftigen, nicht so richtig zu verstehen. Ja. Warum wissen die jetzt plötzlich so viel über mich? Warum kennen die meine Bewegungsprofile? Es ist vor allem die Kombination dieser Daten, die teilweise anonymisiert erhoben werden. Mhm. Also wo nicht klar ist, diese Person mit diesem Handy macht jetzt das. Aber wenn sie das miteinander kombinieren können, Standortdaten, wann war ein Handy wo eingeloggt, wann hat sich eine Person hier und da aufgehalten, welche Menschen sind da registriert, die dort arbeiten. Wenn sie das alles kombinieren können, dann entsteht ein gläserner Bürger. Und das ist das, was ICE zunehmend machen kann. Und dabei helfen Konzerne wie Palantir, die sehr, sehr mächtige Tools entwickelt haben, um das miteinander in Verbindung zu setzen.
Und die auch finanziell immer mächtiger werden. Ich glaube, der Aktienkurs ist um 600%.
Ja, das ist ein wahnsinniger Wachstum gewesen. Und ich glaube, der wichtige Punkt hier ist tatsächlich auch diese wahnsinnige Verzahnung. Also wir sehen in den USA, alles das, was jetzt eben gesagt worden ist, entsteht natürlich ohne Datenrechts, also das, was wir hier an Datenrecht eingeführt haben, da unterschreiben sie inzwischen auch nicht mehr, sondern deswegen war Doge, über das alle gesprochen haben, dass ich beschreibe das immer so als Eisbrecher. Ne? Das war, der Doge hat das aufgebrochen, aber tatsächlich vom ersten Moment an, besonders im Herz der amerikanischen Demokratie, haben sie erstes Mal Überwachungssoftware für die Beamten eingeführt, also das klassische Keystroke-Überwachungssystem. Aber dann eben ganz, ganz schnell die Zusammenführung der Sozialversicherungsdaten, der Studentendarlehensdaten, im Übrigen auch ganz privat der Gesundheitsdaten. Weil wenn Sie sich überlegen, alle, die in Amerika über 65 sind, kriegen eine Krankenversicherung vom Staat bezahlt, die Veteranensysteme, auch im Übrigen die psychologischen und seelischen Belastungen, die Veteranen mit sich rumtragen, auch alles das wird zusammengeführt. Und die Verbindung, die das jetzt im Sinne der Integrität der amerikanischen Demokratie so wichtig machen, das sehen wir, wenn eine Pam Bondi, die Staatsanwältin des Landes, einem Gouverneur übers Wochenende schreibt, diese Gewalt auf deinen Straßen in Minnesota, die hört sofort auf, wenn du uns die Wahlunterlagen, die Wahldaten, Pam Bondi, die Metadaten deiner Wähler schickst.
So, und da ging es jetzt um die Metadaten der Wähler von Tim Walz, ne?
Nee, alle Wähler in Minnesota. Also es gibt die öffentliche Information. Ja. Also da würde drinstehen, Katrin Kleber-Eschbrock und Markus Lanz haben gewählt. Ja. Aber natürlich nicht, welche Partei. Also das sind Dinge, die öffentlich einsichtig sind. Mhm. Aber hier geht es darüber, welche Wahlentscheidung ist getroffen worden, zu welcher Wahl. Weil, und das ist nämlich nochmal der andere Punkt, inzwischen natürlich auch diese Daten, dieses Datenharvesting verbunden wird mit großer Medieneignerschaft in den USA. Also hier geht es darum...
Heißt, können Sie es einmal konkret erklären?
Ja.
Also Harvesting, ernten, ja, sammeln, genau, sammeln, ernten, sammeln.
Das Ernten
ist ja
der
das amerikanische
Daten.
Prinzip, ne? Muss man nochmal, glaube ich, kurz erklären. Wir gehen ja sehr, sehr vorsichtig vor und der BND und auch der Verfassungsschutz dürfen eigentlich so sehr, sehr wenig. Wird ja auch gerade diskutiert, dass sie jetzt endlich auch mal ein bisschen mehr dürfen. Da gibt es ja immer den Spott darüber nach dem Motto, die lesen im Wesentlichen die Süddeutsche Zeitung und schneiden drei Artikel aus und so weiter. Und das ist dann unser...
Kopieren Sie noch so,
das ist unsere Spionageabwehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht dann doch auch eine ganz gute Sache ist, dass die nicht aller Daten habhaft werden und schlicht und ergreifend alles wissen. Sie will jetzt diese Daten von Wählern haben. Was will sie damit?
Ja, normalerweise wäre tatsächlich auch im amerikanischen System diese Sollbruchstellen würden Amerikaner schützen. Aber der Moment, an dem wir jetzt gekommen sind, ist, dass Washington im Übrigen schon seit Monaten einfordert, die Bundesstaaten sollen die Wahlunterlagen, also die Wahlanmeldung und die auch die politischen Entscheidungen auf dem Wahlzettel, also das Privateste vom Privaten.
Wie jetzt ernsthaft? Also die wollen wissen,
was haben sie, wen haben sie gewählt?
Die wollen nicht nur wissen, ob Katrin Klüver-Eschbrock gewählt hat, sondern was sie gewählt hat.
Ja, und das wiederum ist zu verbinden oder in dem Kontext zu sehen dessen, was diese Regierung vorhat, nämlich tatsächlich ein Eingreifen in die freie, gleiche, geheime, gerechte Wahl.
Und mit welchem Ziel? Was nützt es denen, wenn sie da, klar, sie können mich unter Druck setzen?
Nach vorne. Denn der Punkt ist ja dieser. Und wenn Sie das verbinden können, es sind bestimmte Dinge in den USA seit einiger Zeit, seit den 70er Jahren sind Dinge wie Robocalls und, ne, also wo Sie zugeschnittene Anrufe bekommen. Wir haben es aber trotzdem bei der letzten Wahl in Maine gesehen. Da kriegten Menschen in Maine einen Anruf vom Präsidenten, der sagte, brauchst du nicht mehr wählen, wir haben schon gewonnen, wir Demokraten. Eigentlich illegal. Inzwischen können Sie nachweisen, dass diese Aktionen und spezifische Werbeaktionen, die dann auf ganz spezifische Wähler zielen, finanziert worden sind. Im Übrigen gerade ein sehr schöner investigativer Report auch von einem Kollegen, dass solche gezielte Ansprache zum Beispiel vom Elon Musk Political Action Committee bezahlt worden ist. Das nannte sich RBG, Political Action Committee. Also diese Fäden, wie die zusammengezogen sind, das Targeting, also erstens mal über die Masse der Daten genau zu wissen, was die Präferenzen sind, was die sozialen Präferenzen, die sozialen Medienpräferenzen sind, aber eben zum Beispiel auch Dinge wie Fernsehkonsum. Mhm. Warum wird das wichtig? Weil ein Herr Ellison, Larry Ellison, ehemals der Chef von Oracle immer noch.
Genau, also riesiges Softwareunternehmen.
Einer der allergrößten Medieneigner und seit vorgestern quasi der seniorige Eigner von TikTok, der zum Beispiel dann vor der Wahl 2024 noch sagte, wir werden das Land sein mit dem besten Benehmen, weil wir nicht nur das Verhalten der Bürger kontrollieren können, sondern auch der Polizei. Und da kündigt sich an, wie diese Dinge eben zusammengezogen werden. Also nicht nur der Datenapparat und das Wissen über das Verhalten des Einzelnen gegen den Willen der Amerikaner, muss man nochmal deutlich sagen.
Krass.
Also und ohne deren Wissen. Und dann kombiniert wird wie mit zum Beispiel einem genauen Medienzuschnitt. Und warum ist das so wichtig? Weil natürlich politisch es in vielen Bundesstaaten nur noch um ganz, ganz, ganz geringe Mehrheiten geht. Parallel werden die Wahldistrikte neu zugeschnitten. Parallel werden den 50 Bundesstaaten neue Wahlsysteme, also tatsächlich Maschinen, aufgezwungen von Washington. Das in dem Kontext, wo der Präsident in einem New York Times Video oder Interview sagt, ach, ich hätte 2020 schon gerne mal so ein paar Wahlurnen mitgenommen. Und dann in der gleichen Woche zweimal scherzt, man müsse doch vielleicht unter bestimmten Umständen keine Wahlen durchführen. Also hier kommen langsam Elemente zusammen, die das doch sehr deutlich machen, wie stark der Eingriff Washingtons in die unabhängigen Wahlsysteme der 50 Bundesstaaten funktionieren soll. Und wie das vor allen Dingen über diese Datensystemik tatsächlich dann zusammengebaut werden soll, zusammen mit den Veränderungen der Medieneigenschaft. Also da wird jetzt langsam tatsächlich ein Korsett draus.
Da ging es um die Fusion, ne? Skydance und was war das?
Paramount,
genau.
Genau. Und also diese dann, Fusion plus die TikTok-Eigenschaft.
Und dann auch den Hinweis, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wenn ihr nicht faktengetreu berichtet, dann werden wir diese Fusion nicht genehmigen und so weiter. Und was faktengetreu ist, entscheiden im Zweifel die.
Weil vor allen Dingen natürlich in der Zwischenzeit die unabhängigen Gremien, die der Kongress einst eingesetzt hat, dazu gehört im Übrigen auch die Notenbank, aber die Medienaufsicht, die sind nicht mehr unabhängig. Der Chef der Medienaufsicht ist ein Mann, der für Project 2025 den Umbauplan, den radikalen Umbauplan von Demokratie auf diese autokratischen Systeme, das Kapitel, wo es um die Medienaufsicht ging, hat der Mann geschrieben, der jetzt für die Medienaufsicht zuständig ist und der den Willen des Präsidenten nahtlos umsetzt.
Muss man mal sacken lassen, so. Ein Foto haben wir vorbereitet, ist ein interessantes Foto, Florian Flade. Können Sie dieses Bild mal erklären? Weil es sozusagen zeigt, wie weit der Zugriff auch aufs Militär mittlerweile schon gediehen ist. Wer sind die Leute, die wir da sehen?
Das sind Herrschaften, die vereidigt wurden im Rang eines Oberstleutnant.
Militärs?
In den US-Streitkräften. Nein, sie sind keine Militärs. Sie sind Mitarbeiter unterschiedlicher Firmen, unter anderem Palantir, OpenAI und Meta, die im vergangenen Sommer zu einer neuen Einheit, einem Detachment innerhalb der Streitkräfte zusammengeführt wurden. Mhm. Und also es ist viel Symbolik in diesem Bild, nämlich dass die mächtigen Tech-Konzerne verzahnt werden sollen, auch mit den Streitkräften, mit der Thematik der Sicherheit der USA. Mhm. Ich meine, es ist sowieso sehr viel Symbolik in dem Bereich. Bei der Vereidigung des Präsidenten hat man
mal ganz kurz
die Herrschaften ersehen können.
Diese Leute, die wir da gerade gesehen haben, beim Schwur, die vertreten diese Leute, ne?
Genau, und es ist sozusagen absolut symbolhaft für um ehrlich zu sein, vieles, was ja auch schon läuft, also der militärisch-industrielle Komplex, den es ja gibt, also diese Verzahnung auch im Bereich Datenanalyse, das gibt es ja zum Teil schon. Nur jetzt offen zu sagen, das sind jetzt Menschen mit militärischem Rang, ist natürlich ein starkes Symbol nach außen. Übrigens ganz vieles von dem, was wir da jetzt erleben, ist ja etwas, wo man sagen kann, das gucken die sich ab. Irgendwie andere Länder, China zum Beispiel, ist ja da sehr viel weiter. Und ich glaube, über lange Strecken war bei uns im Westen, in Demokratien, man hat da so eine gewisse Sorge, was man mit solchen Daten machen kann. Aber so richtig klar war einem das nicht. Wofür ist das eigentlich da? Wofür ist TikTok da? Wofür sind Algorithmen da? Und ich glaube, in den USA, diese Administration, die weiß, wofür das gut ist. Und sie will es eben in dem Sinne nutzen.
Ich meine, die Leute, die da stehen, die verstehen ja auch was davon. Ne?
Rechts
Elon Musk, links sehen wir Mark Zuckerberg.
Es gibt ja auch neue Entwicklungen, die sozusagen das, was man an Daten hat, viel, viel wertvoller machen, weil sie plötzlich anders bearbeiten können. Also künstliche Intelligenz, Quantencomputing, all diese Dinge, da können sie plötzlich skalieren, Wahrscheinlichkeiten erhöhen und viele Dinge, wo man gesagt hat, wozu braucht man das? Was macht man mit so einer Datenbank? Die hat jetzt plötzlich einen Wert.
Und da kommt nochmal dieser Begriff, dieses Harvesting, dieses einfach Sammeln, Sammeln, Sammeln. Das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was wir machen. Erstmal sammeln und dann sozusagen die eine Nadel im Heuhaufen suchen.
Ja, man sagt ja immer.
Und mit KI kannst du die dann noch schnell finden.
Also, es stimmt ja auch, wenn man sagt, um die Nadel im Heuhaufen zu finden, brauche ich erstmal einen Heuhaufen.
Richtig.
Das heißt, ich muss ja erstmal einen schaffen. Und dann gehe ich mit KI da rein. Und diese Systeme werden besser, immer präziser. Mhm. Sie sind ja interessanterweise aus einem Bereich. Und ich glaube, da muss man auch hingucken in Bezug auf uns und auf die Frage, wie wir mit Daten und der Kombination mit Sicherheitsbehörden zum Beispiel umgehen. Auch in den USA kommen sie aus der Tradition der Terrorismusbekämpfung. Auch Palantir begann Anfang der 2000er nach dem 11. September als eine Firma, die die US-Regierung unterstützen wollte beim Kampf gegen Terrorismus. Heute sind wir an dem Punkt, dass Menschen, die ihr Recht wahrnehmen zu demonstrieren auf offener Straße, mit diesen Systemen analysiert, in Datenbanken eingespeichert werden, gefunden werden, wie auch immer. Das muss man sich einfach einmal vor Augen führen.
Da hinten ist auch interessant, ne? Da sehen wir Tim Cook rechts von Apple und in der Mitte Peter Thiel. Das ist der Mitgründer von Palantir, ne? Der auch schon PayPal mitgegründet hat, langer Weggefährte von Elon Musk und so weiter, deutschstämmig. Und derjenige, muss man sagen, oder ist das, kann man sagen, der Entdecker von J.D. Vance, oder?
Ja, der zumindest der politische Förderer und der ihn positioniert hat, so dass er natürlich an diese Macht- und Schaltstelle im Weißen Haus erst kommen konnte. Mhm. Wir erinnern uns daran, dass vor einigen Jahren J.D. Vance Donald Trump noch als den amerikanischen Hitler beschrieb. Und jetzt ist er in der Schaltstelle der Macht und wird vorbereitet, unter anderem auch durch das Geld von Peter Thiel, tatsächlich dort einmal das Machtzepter zu übernehmen. Ob das dann der Fall ist, weil ganz unterschiedlich Fraktionen sich dort bekämpfen, ist ein anderes Thema. Aber das würde Peter Thiel sich wünschen.
Ich meine, es gibt ja Dinge und Aspekte bei dem Ganzen, die ich tatsächlich auch faszinierend finde, wenn man sich anhört, wie Palantir das erklärt, auch wie einem auch teilweise deutsche Innenminister das erklären, dann sagen die, also wir fügen da Daten zusammen und wir sind dann nicht nur in der Lage, sehr genau zu wissen, wo im Zweifel jemand ist, viel schneller, sondern wir können sogar sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit an der Stelle demnächst möglicherweise folgendes Verbrechen begangen wird. Und das werden wir im Vorfeld verhindern. So weit geht das. Das ist sozusagen diese neue Welt, in die wir da reingehen. Das heißt, gibt es da auch eine große Versuchung, Herr Flade, deutscher Behörden dazu sagen, ja, das wollen wir auch?
Ja, schon lange. Und es ist ja auch nicht so, dass das nicht schon eingesetzt wird. Also es gibt mehrere Bundesländer, in denen die Polizei das nutzen darf. In Hessen wird das eingesetzt. Mhm. Es wird in Bayern eingesetzt, wird in NRW eingesetzt. Auch in Baden-Württemberg hat letztes Jahr entschieden, das zu nutzen. Und ja, man muss dabei wissen, also das Argument, mit dem das kommt, ist natürlich, dass es Kriminalitätsbekämpfung effektiver macht, dass man Menschen schneller findet, Mittäter findet, zum Beispiel bei sexueller Gewalt gegen Kinder, in diesem Bereich Kinderpornografie, dass man schneller auf andere Personen stößt. Und das stimmt auch zum Teil.
Das meine ich,
genau. Es gibt ja Fälle, in denen das dann ermittelt wurde und viel schneller.
Richtig.
Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man eine komische Vorstellung hat, wie das eigentlich läuft bei der Polizei in Deutschland. Also der Glaube, man könnte eine Person abfragen und sieht dann in einer digitalen Akte auf einem Blatt plötzlich alles Mögliche, was in den letzten Jahren mal passiert ist. Ob der Mensch einen Strafzettel nicht bezahlt hat, dies und das. Das ist nicht der Fall, sondern es ist relativ komplex, diese einzelnen Dinge abzufragen. Das ist auch zum Teil gut, dass das in verschiedenen Datensilos stattfindet. Und dann kommt ein Unternehmen wie Palantir und sagt auch der deutschen Polizei, ihr macht das total ineffektiv. Wir können die Daten, wir erheben gar keine neuen Daten, sondern wir nehmen die, die ihr schon habt.
Genau.
Und die setzen wir in Verbindung. Mhm. Und plötzlich könnt ihr recherchieren. Das ist ein Recherchetool für euch, was einfach viel, viel schneller funktioniert. Und wenn man mit Ermittlern, die das benutzen, spricht, die reden darüber, als wäre das Magie.
Und jetzt können Sie es in der Tat ja auch so verkaufen, weil Sie das alles vorgetestet haben in den USA. Also das, was jetzt gerade beschrieben wurde, das nennt sich im US-Kontext Predictive Policing. Mhm. Und das ist was, was der vorhersagende Polizeiarbeit,
genau.
Ne? Also das, was man vielleicht jetzt als Foresight sogar im Neudeutschen bezeichnen würde. Und das ist etwas, was diese Unternehmen wirklich auch auf unterschiedlicher Weise in den Städten Amerikas geübt haben. Damit hat sich in der ersten Amtszeit Michael Bloomberg sehr beliebt gemacht, weil sie tatsächlich der drei Amtszeiten hatte. Ich habe in der zweiten Amtszeit gearbeitet, da war es als nicht mehr so arg. Aber in der ersten Amtszeit hat er das als sein großes Ziel erklärt, ne? New York straffrei, also crimefrei zu machen, also gegen Vergehen sicher zu machen und gegen Vergehen vorzugehen und das eben genau mit diesen Tools zu tun. Das heißt, das sind alles, und das muss man im Kontext dieser...
Und es hat auch funktioniert.
Das hat sehr gut funktioniert, bis es zu dem Punkt kam, dass das Edikt an die New Yorker, an das NYPD rausging. Sie sollten pro Quartal so und so viele mögliche Straffällige finden. Und dann fängt das System nämlich an, zurückzuschlagen. Und da sind sie dann wirklich bei Beschneidungen von Freiheiten. Das kann auch deutlich nach hinten
weil
losgehen.
Weil du Vorgaben hast. Und wenn man dann sagt, es ist egal, aber die 2.000 im Monat, die bringst du mir. Und auch wenn die Sache nicht ganz klar ist und wenn der Verdacht sich nicht wirklich erhärten lässt, erstmal einkassieren.
Und da sind wir wieder bei, da sind wir wieder beschleunigt, da bist du wieder bei Eis, die eben auch Zahlen gesagt bekommen. Mhm. Ne? Es sollen Millionen Illegale deportiert werden in einem bestimmten Zeitraum und die haben diese Zwangsauflagen, sind sehr schlecht und sehr schnell ausgebildet, haben aber wiederum diese Tools. Also da kommen dann wirklich Dinge zusammen, wo die Systeme gelernt haben, die Menschen aber nicht. Und diese Verknüpfung macht natürlich diese Situation sehr brenzlig.
Es gibt natürlich eine wahnsinnige Versuchung von Seiten der Behörden und auch dann der Fachaufsicht, der Innenminister, die natürlich Ergebnisse ihrer Polizei wollen und auch keine Anschläge haben wollen zum Beispiel. Versuchung, Dinge zu nutzen, wo sie dann sagen, die gibt es ja zum Teil schon. Die Wirtschaft hat das ja. Also draußen Unternehmen machen das, die speichern diese Dinge. Warum sollen wir als Staat das nicht nutzen?
Amazon macht das.
Also diese Diskussion um Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Ich meine, ganz viele Polizisten, die sagen, wieso darf ich nicht zur Aufdeckung von Straftaten diese Dinge nutzen? Aber wenn man eine Handyrechnung nicht bezahlt, werden die Verbindungsdaten bis in alle Ewigkeit nahezu gespeichert, bis man bezahlt hat. Richtig. Diese Werbedaten, es gibt einen ganz, ganz großen einen Drang danach, das zu nutzen, auch von deutscher Seite. Auch der BND möchte zunehmend Werbedaten auch nutzen können. Weil sie sagen, das gibt's einfach schon. Das sind dann zum Teil anonymisierte Daten, so wird das argumentiert. Die große Kunst ist, aus diesem Anonymisierten dann am Ende das Zugeschnittene zu machen. Und wenn ich das schaffe, dann ist das ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug, mit dem ich, je nachdem, welche Kategorie Mensch mich gerade interessiert, auf die ich es abgesehen habe, relativ präzise finden kann.
Also faszinierend einerseits und wenn es funktioniert, zur Bekämpfung von Verbrechen auch gut, aber auch gruselige Vorstellung. Das ist wirklich 1984, ne? Wo wir da reingehen.
Es ist, also wenn man ganz ehrlich ist, diese Instrumente, auch der Amerikaner, diese sehr mächtigen Geheimdienste, die es dort gibt, das hat in demokratischen Staaten mit Kontrollen, mit Instanzen auch eine Berechtigung. Natürlich, weil es Straftaten verhindern soll, weil es aufklären soll, weil es das Land in einer Form schützen soll. Aber es ist natürlich in der Hand von Autoritären ein furchtbares Werkzeug.
Das der feuchte Traum,
ja
muss man wirklich so sagen. Frau Klüver-Eschbuck, Sie sagen an einer Stelle im Buch, wenn man verstehen will, was da gerade passiert, dann musst du der Spur des Geldes folgen.
Immer.
Genau. Können Sie das mal erklären?
Ja, an dem Beispiel vor allen Dingen sehr gut. Weil wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen in den USA, der sich gerade erholt hat vom Grönland-Schock, dann ist das ein Aktienmarkt, der genau von den 10 Unternehmen getragen wird, die wir eben in dem Foto gesehen haben. Unternehmen, die so dereguliert worden sind durch diese KI-Richtlinie, die diese Regierung herausgegeben hat. Also sie dürfen wirklich alles tun, außer im Übrigen schlecht über die Regierung reden. Auch das steht in der KI-Richtlinie drin.
Und das steht da drin?
Ja. Wir sehen eine Wirtschaft, eine amerikanische Wirtschaft, die, wenn wir es mal an bestimmten Dingen uns anschauen, die irgendwo boomt. Also wenn wir jetzt die Erholung am Aktienmarkt sehen, wenn wir Arbeitslosenrate ist 4% und ein bisschen. Und wenn Sie aber dahinter schauen, dann merken Sie, dass die amerikanische Wirtschaft, wo Donald Trump gestern in Iowa eine große Rede gehalten hat, wie gut ist der denn gänge und in Davos auch, sich tatsächlich zweiteilt auf eine Art und Weise, wo die Wirtschaft, die ganze Wirtschaftsleistung der USA tatsächlich nur noch auf die auf der Macht KI diesen Geldes ne? bedroht. Und wenn diese KI-Blase platzt, dann wird die Chimäre, also ne, das Scheinbild sehr offensichtlich, dass in der Industriepolitik, in der Landwirtschaftspolitik, auch im Übrigen über die Deportation, all die Dinge, die diese Regierung angegangen ist, das nicht mehr zusammenpasst. Und umgekehrt haben wir natürlich eine wahnsinnige Ermächtigung dieser Männer gesehen, die natürlich sich sehr stark einspeisen, auch in den politischen Prozess, die Interesse daran haben. Peter Thiel, ideologisches Interesse. Elon Musk vor allen Dingen, na, zum Teil auch ideologisch.
Beides,
aber,
würde ich sagen.
Ja, beides. Also der genau an so einer Schnittstelle operiert. Aber die das erst befähigt haben, was wir jetzt im Webteppich haben und was nach vorne gedreht natürlich ihre Interessen weiterhin befriedigen soll. Das heißt, die haben Interesse daran, dass diese Wirtschaftsschere weiter aufgeht. Aber was macht das mit einem Land, das das nicht wollte? Und wir sehen das natürlich jetzt in den Beliebtheitszahlen von Donald Trump. 55% der Amerikaner glauben, er interessiere sich nicht mehr für sie. Und der Konsumentenindex ist auf einem Tiefstand seit 12 Jahren. Die Menschen haben das Gefühl, er hat die Wirtschaft nicht im Griff. Sein großes Steckenpferd-Thema.
Ist ja auch so. Ne? Man muss mal so mal zur Einordnung. Ne? Also die amerikanische Wirtschaft ist so jetzt nicht dramatisch, aber auch nicht phänomenal. Das Wachstum, das Sie gerade beschrieben haben, diese 2-2,5%, ist vor allen Dingen KI getrieben. Ja, da verdienen ein paar wenige.
Genau.
Muss man auch mal so in Relation setzen, wenn man sich diese großen Konzerne anschaut. Eine Handvoll von denen ist ein zigfaches von dem Wert, was alle 40 DAX-Unternehmen zusammen wert sind. Muss man sich einfach nur mal so die Dimension klar machen. Das sind 4-5 Firmen, mehr sind das gar nicht. Unter anderem Nvidia und Apple und wie sie alle heißen. Und wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut, er hat ja Reindustrialisierung versprochen. Ich habe eine Zahl jetzt dieser Tage gelesen, in Wahrheit sind 70.000, 75.000 Jobs verloren gegangen.
Ganz genau.
Und wenn man sich dann nochmal anschaut, diese 200 Milliarden Dollar Zolleinnahmen,
die haben alle die Amerikaner gezahlt.
Exakt, die kommen aus dem Portemonnaie amerikanischer Verbraucher.
Ja, und die Amerikaner spüren diese Schmerzen.
Genau.
Und wenn sie gestern im Publikum in Iowa gestanden hätten, wie das Kollegen von CNN und andere getan haben und dort gefragt haben, gerade die Bauern in Iowa, ein tiefroter republikanisches, die Farbe der Republikaner ist das Rot, tiefroter Bundesstaat eigentlich. Die Landwirte, die Sie ja auch in einer Dokumentation vor der letzten Wahl besucht haben, die haben genau die gleichen Schwierigkeiten, im Übrigen noch schlimmer tatsächlich, als sie es in der ersten Amtszeit hatten. Also erst über natürlich die Eingriffe der Zölle, dann über eine Aktion, wo sie nach Argentinien Geld verschickt haben, was dazu führte, dass die Argentiner ihre Sojabohnen nach China schickten, während die amerikanischen Landwirte das nicht durften.
Der Hintergrund, Milei musste stabilisiert werden, die waren kurz vor der Pleite.
Um den zu halten. Genau. Also jetzt inzwischen werden die Landwirte subventioniert, aber gerade mal ebenso. Also überall da, wo die Zollpolitik gegriffen hat, funktioniert es nicht. Und die Industriepolitik tatsächlich, und wir haben jetzt wieder die letzten 2 Tage wieder gehört, wie viele Industriejobs verloren gehen. Also die Leute kriegen ständig, im Englischen, Amerikanischen nennt man das Pink Slips, also die Entlassungsbriefe. Und die Langzeitarbeitslosigkeit, und das ist tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Indiz, neben der Inflation, beziehungsweise Langzeitarbeitslosigkeit wirkt sich aus auf die Inflationsrate. Mittwoch soll der Fed noch was sagen dazu. Diese Dinge passen tatsächlich nicht mehr zusammen. Das heißt, die untere Hälfte des Wirtschaftszyklus, die bricht diesem Präsidenten weg. Das sind eigentlich seine Kernwähler.
Was passiert da im Inneren gerade? Das ist ja das, was Sie auch so, finde ich, brillant beschreiben. Wenn Sie sagen, da geht es eigentlich darum, zu sagen, das ganze Ding so aufzustellen, diese alte Idee von Gewaltenteilung, die ja in Amerika nicht nur eine Vertikale ist, sondern auch horizontal. Das geht sozusagen in alle Richtungen. Und deswegen hat das auch immer gut funktioniert. Das wird immer mehr geschliffen. Mit einer gigantischen Exekutivpower für den Mann, den wir da gerade im Hintergrund sehen. Ja. Und man fragt sich immer, warum stoppt den keiner? Also das Muster ist ja, das beschreiben Sie auch so gut, ist immer das Gleiche. Er macht etwas. Darf er das? Nein, darf er nicht. Er macht es trotzdem. Und dehnt dann so langsam sozusagen seine Möglichkeiten immer weiter aus und testet aus und probiert. Mit immer neuen Dreistigkeiten zum Teil, Unverschämtheiten und so weiter. Und kommt damit aber durch. Ist das sozusagen der Hinweis darauf, dass das nicht mehr wirklich funktioniert?
Also ich beschreibe im Buch tatsächlich, wie das, was wir jetzt als wahnsinnige Beschleunigung wahrnehmen, natürlich einen langen Nährboden hat, eine lange Vorbereitung. Dazu gehört auch tatsächlich, dass amerikanische Institutionen über die Jahre immer als schwach wahrgenommen worden sind und tatsächlich auch politisch geschwächt worden sind in dem Kampf beider Parteien. Aber dass es natürlich auch inhärente Schwächen in der amerikanischen Verfassung gibt im Übrigen. Also das Prisma, an dem sich dieser Moment im ersten Moment oder das Brennglas, an dem es sich bricht, ist tatsächlich die Interpretation des zweiten Verfassungsklausel, wo das Wort drin steht, die Macht wird übertragen. Im ersten Teil der Verfassung geht's los, we the people, also die Macht ruht im Kongress und Senat. Mhm. Und im zweiten Punkt wird übertragen erwähnt. Und die Ermächtigungsstrategen, die hinter Donald Trump stehen, die legen das, und das haben wir von Stephen Miller genauso gehört, als absolute, Vizestabschef, als absolute Machtbestätigung aus. Und deswegen haben wir jetzt ganz klar gesehen, sehr, sehr gut vorbereitet in Project 2025 und anderswo, eine genaue Bauanleitung, wie das Land also auf diese Exekutivmacht zugeschnitten wird. Genau, also er,
das ist Stephen Miller. Richtig. Wer ist das? Können Sie den einmal erklären?
Ja, ja. Also Stephen Miller ist ein extrem ideologisch geprägter Mensch, der tatsächlich der national-konservativen Bewegung zuzuordnen ist, aber der so extreme, vor allen Dingen auch weißnationale Ideologie als Antrieb hat, dass er nicht nur der Vater ist der Politik, die in der ersten Amtszeit schon als besonders brutal beschrieben wurde, nämlich die Trennung von Familien, kleinste Kinder von ihren Eltern an der Grenze, aber jetzt tatsächlich natürlich der Architekt hauptsächlich der Deportationspolitik ist. Und der sich wirklich, und das sagt er immer wieder, vorstellt, ein rein weißes Amerika auf eine bestimmte Art und Weise, die er herstellen möchte, indem er diese Deportationspolitik durchzieht und vor allen Dingen auch eben über eine komplette sprachliche Verdrohung. Er ist das Sprachrohr dieser Regierung, wenn es darum geht, auf den politischen Gegner so einzuschlagen, dass es eine Verlängerung einer Tradition ist, die zwar in den 80er Jahren anfing, aber jetzt tatsächlich zu dieser klaffenden Wunde beiträgt, die in den USA im politischen Bereich so aufgegangen ist.
Darf ich Sie mal fragen, Sie haben ja auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ja. Ne? Wenn in Amerika, wir zeigen gleich einen Clip, da sieht man einen Anwalt, ist der Mann, glaube ich, der vor allem dieser Gefängnisse oder Lager, Deportationslager, ich glaube in Texas steht. Ja. Und beschreibt, was er da sieht. Und beschreibt, wie er immer wieder von Drohnen überwacht wird und so weiter, aufgefordert wird, wegzugehen. Wenn man dann den Ton einmal höher zieht, dann hört man diese Kinder da drin schreien. Ja. Man hört auch, dass das sehr, sehr viele sind.
Das ist in Dilley, Texas.
So, da gibt es diesen kleinen Jungen, der mit seinem Vater gemeinsam irgendwie deportiert worden ist, ein Fünfjähriger. Und die schreien dann, lass mich da bitte raus. Ich kenne Amerikaner als sehr zugewandte, empathische Menschen. Was macht das mit so einer amerikanischen Gesellschaft, wenn die sowas sehen?
Also ich glaube tatsächlich dieses Video, es gibt noch ein, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich sehen, aber es gibt eins, wo die Kinder hauptsächlich zu sehen sind, die genau das schreien. Und auch, ich glaube, dass als das Bekanntwerden dieser Familientrennungspolitik sehr, sehr deutlich wurde am Ende der ersten Trump-Amtszeit und die Zusammenführung, die Arbeit, die nächste Regierung damit verbringen musste, diese Kinder wieder mit ihren Eltern zusammenzuführen, sind immer noch über 1000 Fälle, wo das nicht hat geschehen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber logistisch nicht geklappt hat, weil man nicht mehr weiß, wo die Leute sind.
Aus allen möglichen Gründen, genau. Es sind nicht mehr auffindbar, die Datensätze sind nicht mehr vor. Die Eltern sind zum Teil deportiert worden, ausgewiesen worden. Und diese Unmenschlichkeit und diese Grausamkeit, die jetzt aber natürlich über nochmal in dem Kontext des Fall Alex Pretty nochmal ganz, ganz deutlich wird, hier sehen wir das, genau. Und es gibt eben ein Video, wo sie tatsächlich alle schreien, let us out. Genau, also und ich glaube, das in der Kombination sehen wir, wie stark das jetzt tatsächlich auf die Regierung rückwirkt. Also unabhängige Wähler, die eigentlich für eine Wiederwahl eines republikanischen Kongresses und Senats im November maßgeblich wären, da die scheren komplett aus. 20 Prozentpunkte Unterschied von Dezember bis Januar, was die Zustimmung
zur Deportations... Wir wollen eine härtere Einwanderungspolitik, aber das wollen wir nicht.
Und vor allen Dingen natürlich auch nicht das Angehen. Und wir sehen es ja ganz offensichtlich und sehr, sehr häufig inzwischen, wie viel Amerikaner, die phänotypisch nicht rein weiß sind, im Übrigen auch, zumindest kurzzeitig, aber zum Teil über Tage in diesen Gefängnissen landen und kriegen inzwischen natürlich Reports, das Wasser ist nicht sauber, die kriegen verunreinigtes Essen und. Also die Schikane und diese unmenschliche Degradierung, die geht weiter. Und deswegen sehen wir jetzt immer, wie es immer lauter wird, dieser Punkt, das ist unamerikanisch, ist un-American.
Lasst uns einmal dieses Video, über das wir jetzt schon so oft gesprochen haben, kurz anschauen. Da ist es.
Ich stehe hier vor einer Familienabschiedehaftanstalt in Dilley in Südtexas. Im Moment findet dort eine Demonstration statt. Wir wurden alle gebeten, den Ort zu verlassen. Gerade fliegt eine Drohne vorbei. Es ist eine äußerst bizarre Situation. Man kann sie schreien hören. Könnt ihr das hören? Sie rufen, lasst uns raus. Da sind Leute in blauen Hemden. Und wieder fliegen Drohnen über uns. Durch die Löcher in der Wand kann man sehen, dass da scheinbar Hunderte von Menschen sind.
So, ist das mittlerweile, wenn wir über den Umbau des Systems sprechen, legal?
Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, der ein möglicher Präsidentschaftsanwärter für die Demokraten, der Senator Chris Murphy aus New Jersey, der war auch diese Woche da. Und was muss ein Kongressabgeordneter dürfen? Er muss Zugang haben können zu diesen Gefängnissen. Das ist nämlich genau der Punkt mit der Kontrolle oder mit dem Punkt, wenn Systeme in demokratischer Kontrolle sind, wo diese Kontrolle zugesichert ist, dann können, also nicht sowas, aber ne, dann können Systeme sinnvoll sein. Aber da ist eben natürlich der Zugang versagt worden. Und das ist nicht der erste Fall, aber er hat es nochmal sehr prominent gemacht. Das heißt, hier gibt es keine Kontrollkapazitäten mehr. Und dem Kongress wird im Übrigen in diesem Punkt, wie in so vielen Punkten gerade, die Kontrollfunktion effektiv abgesprochen. Jetzt kommt das Zünglein an der Waage, das zumindest im Fall Alex Pretty, wie wir über die letzten 24 Stunden gesehen haben, die Republikaner, die schwindende Mehrheiten sehr wohl sehr stark und noch stärker als das Weiße Haus wahrnehmen, sagen, es muss zumindest eine Strafverfolgung ergeben und es müssen Senats- und Kongressanhörungen möglich sein, um quasi diese Rechte sich wieder zurückzuholen. Tatsächlich ist aber so viel von dieser Praxis in dem letzten Jahr schon verschwunden, weil Menschen wie Russell Vaughn, Stephen Miller und andere einschreitend agiert haben, weil, und das hat Russell Vaught, der Chef der Exekutivbehörde, also des ganzen Behördenapparats um das Weiße Haus herum, auch gesagt. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass dieser Präsident von Gesetzen und der Verfassung oder der Moral eingeschränkt wird. Und heute haben wir gehört, wie Donald Trump über sich selber gesagt hat, er habe gar keine Leitplanken.
Ich glaube, Teil der Wahrheit ist ja auch, dass diese Herrschaft der Angst, die da jetzt ausgeübt wird, und auch die Tatsache, dass man sagt, man findet jetzt nicht mehr die Kinder oder die mit den Eltern zusammen, das hat ja eine Signalwirkung. Das soll ja so sein, damit Menschen auch freiwillig gehen, bevor sie in diesen Lagern landen. Und das sagen sie auch mittlerweile, also von Seiten ICE, ganz stolz, dass über 1 Million sich selbst deportiert haben, weil sie natürlich wissen, dass sie diese Zahlen so nicht erfüllen werden. Deswegen soll das, glaube ich, einfach auch so wirken.
Es erzeugt Wirkung.
Ja.
Und die Angst, das haben meine guten Kollegen von der Harvard, Daniel Ziblatt und Luca Nguyen, aufgeschrieben. Wann kommt der Kipppunkt von einer Demokratie in eine Autokratie? Ist, wenn die Angst, den Widerstand zu leisten, so groß geworden ist, dass sie tatsächlich persönlich betroffen macht und dann abhält davon, sich zu engagieren, dann ist der Kipppunkt gekommen. Interessanterweise sehen wir jetzt in dieser Woche, und vielleicht sind das die amerikanischen Traditionen, wie sich Widerstand regt, auf eine ganz interessante Art und Weise. Amerika hat das nie in der Geschichte mit sich machen lassen, auch wenn es immer wieder solche Tendenzen gegeben hat.
Auch
KKK, ne, KKK, der American Bund mit den Nazi-Fahnen damals im Madison Square Garden um Charles Lindbergh herum. Diese Tendenz hat es immer wieder gegeben. Und jetzt sehen wir tatsächlich einen Moment, wo wir sehen, dass die Angst Politik, die getrieben wird von diesem Präsidenten. Im Übrigen, weil er Angst hat. Weil er Angst hat, seine Mehrheit, seine Kontrolle zu verlieren. Ja. Die das in Summe gegebenenfalls wieder am tatsächlichen amerikanischen Beispiel brechen kann, wenn dieser Widerstand weitergehen kann.
Und vielleicht auch einfach Angst, sehr viel Geld zu verlieren. Sie beschreiben das ja auch. Allein im ersten Jahr hat er sein geschätztes Vermögen von 2,5 Milliarden auf 5 Milliarden verdoppelt. Das sind sozusagen die Dimensionen, über die wir da reden. 300, 400 Millionen nur mit Krypto. Folge der Spur des Geldes. Bleibt einfach immer richtig. Danke Ihnen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.